Ja, wer kennt es nicht? Zu Hause muss man dringend zu einem Termin. Aber wo liegt der Autoschlüssel? Ich habe ihn doch an Schlüsselbrett gehängt, ne? Aber wieder verloren. Irgendwo hingelegt, wo er nicht mehr liegt. Oder das Handy. Wie von Geisterhand. Gerade hatte ich es noch in der Hand, ja? Plötzlich finde ich es nicht mehr. Geldbeutel. Ihr kennt es wahrscheinlich, ne? Und ich kann euch eins versprechen, also euch Jüngeren zumindest, weil ihr Älteren wisst es ja sowieso. In zunehmendem Alter wird es immer schwieriger. Und ich weiß, wovon ich spreche. Der Rest meiner Familie sucht ständig. Während ich natürlich, ich habe alles organisiert und am Schlüsselbrett, ja. Manchmal verliert auch ein Presenter seine Funkstrecke, passiert, oder der Techniker die Leadzeile. So ist es. Aber man ist dann froh, wenn man wieder alles hat. Und der Klassiker ist, ich weiß auch mittlerweile, wovon ich rede, der Klassiker ist, wenn man seine Brille sucht. Ja, die Brille. Und überall sucht und sie nicht finden kann. Und dann endlich auf die glorreiche Idee kommt. Sie könnte irgendwo im Bad liegen. Und dann guckt man in den Spiegel. Und man findet die Brille da oben. Wir verlieren Dinge. Und wir suchen. Wir bringen Stunden, manchmal wirklich Stunden damit zu, Dinge zu suchen und wieder zu finden. Statistisch gesehen verbringt jeder Deutsche, jetzt hört gut zu, verbringt jeder Deutsche im Lauf seines Lebens ein Jahr, wirklich ein Jahr damit, Dinge zu suchen. Das müsst ihr euch mal geben, ein ganzes Jahr. Ich bin jetzt 47, wahrscheinlich habe ich die ersten 8 Monate schon weg. Acht Monate meines Lebens nur gesucht. Wisch zum Hirsch. Eigentlich können wir uns das nicht leisten. Und wer will das schon? Ein Jahr lang mit Suchen verbringen. Deswegen, Kinder, ich gebe euch einen Rat. Kauft euch so bald wie möglich ein Schlüsselbrett. Im Kinderzimmer oder wo ihr seid. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, im Anschluss an den Gottesdienst stehe ich für eine Selbsthilfegruppe zur Verfügung. Und mein Sohn, der heute nicht im Gottesdienst ist, leider, wäre ein exemplarisches Beispiel für verlorene Schlüssel. Aber den könnt ihr auch mal fragen, ne? Jedenfalls, die Erleichterung ist groß, wenn das Handy, der Autoschlüssel oder der Geldbeutel wieder da sind. Oder wenn sich das Fundbüro meldet, es ist etwas für sie abgegeben worden. Erleichterung pur. Nehmen wir mal an, ein Mensch geht verloren. Ihr werdet sagen, das geht nicht. Ich habe neulich von einer Frau gehört, die als 4-jähriges Kind spurlos verschwunden ist. Spurlos. Und ihre Eltern wussten nicht, wo ihr Kind hingekommen ist. Und 20 Jahre später ist diese Frau wieder aufgetaucht und steht vor der Tür. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was für eine Freude das war. Und darum geht's heute. Darum geht's. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis, folgende Beispielgeschichte. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Und dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Bevor wir auf diese beiden Beispielgeschichten, die ich jetzt vorgelesen habe, von Jesus zu sprechen komme, lasst uns mal einen Blick auf die Vorgeschichte werfen, die hier genannt ist. Denn das ist total spannend, wie ich finde. Gleich am Anfang steht da nämlich: Jesus war ständig umgeben von allerlei Leuten, Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Und der Grund, warum er von den Menschen umgeben war, die eigentlich aus der Sicht der Frommen zumindest nichts verloren hatten mit Jesus: sie wollten ihn hören. Sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten aber waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab. Und der größte Frevel, er isst sogar mit ihnen. Er setzt sich mit ihnen an einen Tisch. Nicht die Frommen, nicht die Gläubigen, nicht die Gemeinschaft der Heiligen und der Scheinheiligen. Nein, die Sünder wollen ihn hören. Die Zöllner, die Taugenichtse, die Probleme mit ihrem Alltag haben, ihn auf die Reihe zu kriegen, die nicht loskommen von ihrer Sucht, die Hartz-IV-Empfänger, die Geschiedenen, die Börsenspekulanten. Die sind gekommen, in Scharen sind sie gekommen, nicht nur einmal, sondern ständig, heißt es da. Und sie wollten nur eines, sie wollten Jesus hören. Nicht, weil er so eine schöne Stimme hat oder einen galiläischen Akzent, sondern weil er so viel zu sagen hat. Er hat so viel zu sagen und das wollen sie hören, das Evangelium. Sie wollen es hören, wenn er von der Liebe Gottes spricht. Sie wollen sogar hören, wenn er davon spricht, den falschen Lebensstil aufzugeben. Sie wollen es hören, das neue Leben im Glauben. Und das waren seine Themen. Das waren seine Themen. Und noch etwas, warum sie ihn hören wollten: weil sie bei ihm das Gefühl hatten, angenommen zu sein. Angenommen zu sein. So wie sie sind. Wisst ihr, das große Problem unserer Gemeinden heute ist doch, dass wir nur ein ganz bestimmtes Klientel an Menschen ansprechen und erreichen. Andere finden da keinen Platz. Bei Jesus war das anders. Sie sind gekommen. Sie haben ihn gesucht, denn sie haben letztlich Gott gesucht. Und bei Jesus sind sie fündig geworden. Und die Frage ist: wenn du Gott suchst, wenn du Gott suchst, dann musst du Jesus hören. Dann musst du in seine Nähe hören, was er sagt. Auch das, was du vielleicht auf die Ohren bekommst, was dir nicht ganz passt. Und den Frommen hat das alles nicht gepasst, was da passiert ist. Sie empörten sich, sie murrten, heißt es da in der Luther-Übersetzung. Und das Murren ist in der Bibel kein gutes Zeichen, glaub mir. Im Gegenteil, Murren bedeutet Auflehnung gegen Gottes Willen. Schaut mal ins Alte Testament. Schaut mal hinein ins Alte Testament, was Murren bedeutet. Auflehnung gegen Gottes Willen. Das nennt die Bibel übrigens auch Sünde. Jesus dagegen nimmt die Sünder an. Diejenigen, die nicht in die fromme Schublade hineinpassen. Und er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch und er isst mit ihnen. Und er trinkt mit ihnen und er gibt sich mit ihnen ab und er hängt mit ihnen rum und teilt mit ihnen Fotos auf Instagram und er teilt mit ihnen das Leben. Jesus nimmt sie an. Das ist ungeheuerlich. Und wenn du Gott suchst, dann musst du anfangen, mit Jesus dich an einen Tisch zu setzen und mit ihm zu leben. Denn in der Gemeinschaft mit Jesus findest du Gott. Darum feiern wir nachher das Abendmahl. Dass jeder von euch die Gelegenheit bekommt, Gott zu finden in der Gemeinschaft des Mahles. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir beim Move Alpha Kurs immer mit einem, beim Move Glaubenskurs, ist immer noch so drin, ne? Warum wir mit einem Abendessen beginnen. Denn dort entsteht Gemeinschaft. Da kommt man über das Leben ins Gespräch, über Gott und über sich selber. Und das ist die Gemeinschaft, die uns Jesus vorgelebt hat und in diesem Vorbild wollen wir auch leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde, als Fromme, denen nicht im Weg stehen, die Gott suchen. Denen nicht den Glauben vermiesen, die sich nach dem Glauben an Gott sehnen. Aber wir meinen, sie müssten zuerst so werden wie wir. Das ist falsch. Und dann halten wir ihnen das fromme Stöckchen hin, so wie dem Hund, dass er über das Stöckchen drüber springt. Komm, spring. Und manchmal halten wir das fromme Stöckchen immer höher. Darum, wenn ein Mensch Gott sucht, dann dürfen wir ihm nicht im Wege stehen, sondern ihm helfen. Wir müssen ihm helfen, den Weg Gottes zu finden. Und der Weg heißt Jesus Christus. Und er hat doch den Weg zum Vater. Er hat diesen Weg zu Gott für uns freigeräumt. An Ostern predigen wir das. Wenn Jesus gekreuzigt wird, dann zerreißt der Vorhang im Tempel, so steht es da im Evangelium. Wir sind nicht länger getrennt von Gott. Wir brauchen nicht erst einen Vorhof der Ausländer und der Asylbeantragenden. Wir brauchen nicht erst einen Vorhof der Frauen und dann die Männer und dann die Frommen. Und am Schluss kommt der Pastor, der einmal im Jahr hinter diesen Vorhang darf. Das ist vorbei. Diese Trennung ist aufgehoben. Er selbst hat die Trennung aufgehoben und deshalb in Gottes Namen ziehen wir doch die Vorhänge nicht wieder zu, sondern Vorhang auf. Vorhang auf für jeden, der Gott sucht und Jesus noch nicht kennt. Vorhang auf. Denn Gott sucht dich. Gott sucht dich. Jesus wird immer wieder persönlich von den Frommen angegriffen und dann antwortet Jesus auf diese Angriffe in diesem Beispiel, in dieser Geschichte mit drei Gleichnissen, mit drei Beispielgeschichten, wie man auch sagen könnte. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das längste und das ausführlichste, kommt in 2 Wochen am 6. Oktober. Also wenn ihr diese Geschichte hören wollt und auch gleichzeitig mit abstimmen für den Ostergarten, dann seid ihr genau richtig. Nächste Woche ist aber trotzdem Gottesdienst, ja, nicht, dass ihr denkt, das fällt aus. Heute gucken wir die 2 Gleichnisse an, vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen. Vom verlorenen Geld könnte man auch sagen. Aber alle drei haben eines gemeinsam, nämlich Gott sucht die Verlorenen. Gott sucht dich. Und wisst ihr, die beiden Geschichten, die ich vorhin gelesen habe und die man hier jetzt auch auf dem Bild noch mal kurz vor Augen hat, diese beiden Geschichten muss man nicht lang erklären. Die versteht jeder, die sind selbsterklärend, das versteht jedes Kind. Da ist ein Schafhirte und der Schafhirte hat 100 Schafe und eines von diesen 100 Schafen geht ihm verloren und er sucht es so lange, bis er es findet. Und weil er sich so sehr darüber freut, dass er es gefunden hat, ruft er seine Freunde und Nachbarn. Das muss man nicht erklären, das versteht man. Und im Prinzip ist es in der Geschichte von der Silbermünze das Gleiche. Die Frau sucht mal wieder ihren Geldbeutel. Ja, das kommt bei euch nicht vor, darum könnt ihr da nicht drüber lachen. Ja. Ich kann da auch mal manchmal nicht drüber lachen, ganz ehrlich. Jedenfalls, die Frau hat eine Münze verloren. Eine. Diese eine Münze zu der damaligen Zeit wären heute umgerechnet etwa 75 Euro. Klar, manche von euch werden jetzt sagen, das sind Peanuts. Ich würde sagen, naja, da lohnt es sich schon mal, das ganze Haus auf den Kopf zu stellen. Und sie sucht. Akribisch. Mit Fleiß. Solange, bis sie das Geld findet. Und dann holt sie ihre Nachbarinnen. Und dann holt sie ihre Freundinnen. Und glaubt mir, diese Frau hat viele Nachbarinnen und viele Freundinnen. Und sie lädt sie ein und sie backen alle an den Kuchen. Weil sie sich so sehr darüber freut, dass sie das Geld wieder gefunden hat. Da muss man nicht viel erklären. Nur eines. Nur eines muss man dazu sagen. So wie die beiden. Der Hirte und die Frau. So wie diese beiden. So macht sich Gott auf die Suche nach verlorenen Menschen. So macht sich Gott auf die Suche nach verlorenen Menschen. Und so macht sich Gott auf die Suche nach dir. Und so macht sich Gott auf die Suche nach mir. Er will und er muss dich unbedingt finden. Unbedingt. Und drei Aspekte will ich da noch kurz etwas deutlicher hervorheben. Das eine, warum sucht Gott? Warum sucht er eigentlich? Weil es seins ist. Es ist seins, es gehört ihm. Das Schaf gehört dem Hirten. Es ist sein Schaf. Das Geld gehört der Frau. Es ist ihr Geld. Das, was da verloren ging, ist Eigentum des Besitzers. Es gehört ihm. Und er sucht es, weil er es liebt. Darum liebt er es, weil es ihm gehört. Gott sucht Menschen, weil sie ihm gehören. Und weil sie zu ihm gehören und wieder gehören sollen. Und weil er sie wieder haben will. Weil er sie von ganzem Herzen liebt. Darum sucht er sie. Und wie sucht Gott? Wie sucht er eigentlich? Mit ganzer Kraft. Und mit ganzem Herzen. Und der Hirte lässt die 99 anderen zurück. Und die Frau stellt das ganze Haus auf den Kopf und putzt wie wild. Solange bis beide es wieder haben. Gott sucht. Aktiv. Er sucht zielstrebig, ausdauernd, an den entlegensten Orten, voller Hingabe, mit ganzem Einsatz und er gibt nicht auf. Er gibt dich nicht auf. Und wozu sucht Gott? Wozu? Um uns Menschen wieder zurückzubringen, heimzubringen, zurück zu Gott in seine Nähe, in seine Gegenwart, in seine Obhut. Der Hirte führt das Schaf wieder zurück zur Herde. Denn ohne den Hirten und ohne die Herde wäre das Schaf dem Tod geweiht. Es hätte keine Chance. Keine. Es würde sich entweder verirren, es würde sich vielleicht verletzen oder spätestens dann sterben, wenn ein Wolf das Tier zerfleischt. Ohne Hirte ist das Schaf verloren. In der Herde aber ist es geschützt. Was bedeutet das? Was bedeutet das für uns als Christen? Was bedeutet diese Geschichte für uns als Gemeinde? Ich sag's mal so, weil Gott die Menschen liebt, sucht er sie. Und er beteiligt uns. Er beteiligt uns an der Suchaktion. Wisst ihr, wenn eine Person bei der Polizei als vermisst gemeldet wird, dann sucht diese Frau nicht der Polizeipräsident und auch nicht der zuständige Innenminister. Nein, da werden Hundertschaften ausgesandt, Hundertschaften an Polizisten ausgeschickt, ganze Waldstücke zu durchkämmen, damit diese vermisste Person gefunden wird. Wir Christen, wir als Gemeinden sind die Hundertschaft, die Gott losschickt. Wir als Gemeinde sind so wie eine Hundertschaft und jeder Einzelne von uns hat die Aufgabe, an seinem Platz, an der Suche mitzuhelfen. Und das macht nicht der Pastor allein oder der Gemeindeleiter. MOVE, der Glaubenskurs, der am 10. Oktober beginnt, ich habe letztes Mal schon Werbung dafür gemacht, der dauert 8 Wochen lang. Und diese 8 Wochen sind nicht die Menschensuchaktion des Pastors und einer Handvoll Mitarbeiter, sondern diese 8 Wochen ist die Menschensuchaktion unserer Gemeinde. Von uns. Und jeder von uns kann mitmachen. Jeder. Ohne dass man sich jetzt gleich anmelden müsste, aber jeder kann mithelfen, dass Menschen wieder gefunden werden. Vermisste Menschen, verlorene Menschen, damit sie ein Teil der Gemeinde werden. Denn in der Gemeinde sind sie geschützt, alleine gehen sie verloren. Sie brauchen den Hirten und sie brauchen den Schutz der Gemeinschaft der Herde, weil sie Teil der Familie sind. Du kannst dafür beten. Bete doch, dass Menschen sich anmelden. Bete, dass Menschen in dieser Zeit Gott finden. Wir als Mitarbeiterteam, wir beten jeden Tag für den Glaubenskurs. Jeden Tag um 19 Uhr beten wir für MOVE. Um 19 Uhr. Wir haben eine tägliche Gebetsgemeinschaft um 19 Uhr vereinbart, ohne dass wir uns dabei treffen müssen, sondern jeder stellt sich seinen Wecker oder sein Handy oder sonst was und dann guckt er und um 19 Uhr lässt er den Hammer fallen und betet, und wenn es nur 2 oder 3 oder 5 Minuten sind, aber wir beten dafür. Bete doch mit. Oder lade noch jemanden dazu ein. Jeder von uns hat Freunde, Nachbarn oder Arbeitskollegen. Bring sie doch mit, gib nicht auf, bleib dran, sei im Gespräch. Letzten Sonntag, als ich auch in der Predigt darüber gesprochen habe, saß eine Frau im Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob sie das erste Mal hier war oder schon öfter. Aber sie ist hier in der Gemeinde im Gottesdienst einer Bekannten begegnet. Und weil sie sich halt gekannt haben, haben sie gesagt, komm, wir sitzen uns nebeneinander und erleben den Gottesdienst. Und als ich dann in der Predigt von MOVE gesprochen habe, hat die eine zu der anderen gesagt, komm, da melden wir uns an. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass diese 2 Frauen sich angemeldet haben. Gefunden. Gefunden, das ist der 3. Punkt. Überragende Freude. Wisst ihr, bei all dem, was ich jetzt vorher gesagt habe, ist eine Sache dabei in diesen Geschichten, eine Sache, die überragt alles, die überstrahlt alles. Und das ist die Freude. Da kommt man vielleicht auf den ersten Blick nicht drauf, aber die überragende Freude darüber, dass das Verlorene wieder gefunden wird. Das ist das, was eigentlich in diesen Geschichten alles überstrahlt. Insgesamt ist hier 5-mal von Freude die Rede. Die Freude darüber, dass das Schaf noch lebt und dass der Hirte es heimbringt, zurück in die Herde. Die Freude darüber, dass die Frau das Geld doch noch gefunden hat. Und weil diese Freude so überragend groß ist, sagt Jesus am Ende beider Geschichten, die selbsterklärend sind, sagt er Folgendes: Ich sage euch, genau so wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Riesengroße, überragende Freude im Himmel. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Habt ihr eine Ahnung davon, was im Himmel abgeht, wenn ein verlorener Mensch wieder von Gott und für Gott gefunden wird? Nein? Dann will ich es euch sagen, im Himmel knallen die Sektkorken. So hat es Johannes Wegner mal ausgedrückt, früher der Jugendreferent beim EC. Und dieses Bild hat mich seither gepackt. Natürlich steht es so nicht da. Und vielleicht würden wir es auch nie so ausdrücken. Aber das ist es doch. Das ist es. So freut sich Gott. Überragend. Ausgelassene, unvorstellbare Freude. Und es wäre doch schade. Es wäre sowas von schade, wenn sich der Himmel freut und wir bekommen nichts davon mit. Freuen wir uns doch über jeden, der hierher kommt, die Frommen und die Suchenden, die Verlorenen und die schon Gefundenen, alle. Manchmal höre ich, dass sich Leute beklagen, wir machen immer nur was für Außenstehende. Wir müssen mal wieder was für uns machen. So als ob sich die Herde beklagt, dass der Hirte die 99 zurücklässt, weil er das eine Schaf sucht. Mensch, wegen dem einen, da kommt es doch nicht drauf an. Leute, haben wir dann wirklich verstanden, um was es geht? Haben wir dann wirklich verstanden, um was es geht? Um wen es geht? Geht es um uns? Geht es um uns, die wir schon behütet im Schafstall leben? Geht es darum? Und jetzt haben wir sogar noch einen größeren, schöneren, moderneren Schafstall. Alle haben Platz. Das zack. Aber das ist doch nicht nur für uns. Das ist auch für den gebaut, der noch als vermisst gilt, damit auch er zur Familie gehört. Versteht ihr? Und was ist mit denen, die sich im Lauf der Zeit verrannt haben? Was ist mit denen, die sich verirrten, die den Anschluss verpasst haben? Wer geht ihnen nach? Und wie groß ist dann die Freude, wenn er wieder da ist? Ich will euch am Schluss eine Geschichte erzählen. Eine Familiengeschichte. Es ist eine wahre Geschichte. Es ist eine Geschichte aus meiner Familie. Ich weiß nicht mehr genau, aber es muss so etwa Mitte der 80er Jahre gewesen sein. 83, 84, 85 vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, ich war zum allerersten Mal nicht mehr mit meinen Eltern im Urlaub und mit meinem 8-jährigen jüngeren Bruder, also mit meinem 8 Jahre jüngeren Bruder, sondern ich war allein mit meinem Cousin unterwegs und seinen Eltern. Und meine Eltern, die waren in diesem Jahr auch im Urlaub mit meinem jüngeren Bruder. Und zwar, wie in jedem Jahr, waren sie auf der Insel Raab im Urlaub. Das schaut dort ungefähr so aus bei Nacht. Und mein Bruder war auch dabei. Er war vielleicht 4, 5, vielleicht 6 Jahre, ich weiß es nicht mehr. Und an einem Nachmittag machten die drei, meine Eltern und mein Bruder, einen Stadtbummel. Sie waren Eis essen, Souvenirs kaufen, durch die Gassen schlendern. Eine alte Frau ohne Zähne, die am Straßenrand an der Ecke sitzt, am Hafen ihre Schnitzereien verkauft. Und sie hat immer ihre Sachen angeboten und mein Vater ging immer abwinkend dran vorbei. Die Stadt war voller Menschen, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Und dann am Hafen hier, den sieht man so schön beleuchtet, legt ein größeres Ausflugsschiff an. Und in den Gassen, die eng waren, war fast kein Durchkommen mehr vor lauter Menschen. Und auf einmal bemerkt meine Mutter, der 6-jährige Kerl ist weg. Er ist nicht mehr da. Eben war er noch neben mir gestanden, aber er ist weg. Mein Bruder, mein Bruder. Und irgendwie müssen sie ihn verloren haben. An einem Souvenirstand vielleicht. Und ihre Blicke scannen überall den Marktplatz ab, streifen panisch durch die Gassen. Sie gehen unten durch die Gassen, sie gehen auf den Oberplatz, oben in der Oberstadt, jeden Winkel, jedes Geschäft, überall gucken sie rein. Keine Spur von dem kleinen Kind. Meine Eltern waren verzweifelt, in Angst. Sie finden ihn nicht mehr. In einem fremden Land. Er ist weg und dann ist zum allem Überfluss auch noch das große Ausflugsschiff hat sich bereit gemacht, vom Hafen abzulegen. Was ist, wenn ihn dort jemand mitgenommen hat? Sie würden ihn niemals wiedersehen. Und sie gehen in ihrer Verzweiflung nochmal die ganzen Straßen auf und ab. Und sie suchen nochmal alles ab. Und dann kommt mein Vater bei dieser Frau vorbei, die keine Zähne hat und die Schnitzereien anbringt. Und da sitzt er auf diesem kleinen Stuhl. Der kleine Kerl auf dem Stuhl neben dieser Frau. Ich habe diese Geschichte noch nie jemandem erzählt. Darum verzeiht mir, dass ich jetzt auch ein bisschen auch emotional reagiere. Aber sie haben ihn wieder gefunden. Gott sei Dank, meinen Bruder. Sie sind aus dem Urlaub nach Hause gekommen und er war wieder mit dabei. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was für eine Freude das war. Was für ein Glück. Überragende Freude, weil der verlorene Sohn wieder da war. Und mein Vater hat der Frau aus lauter Dankbarkeit ein riesiges Holzschnitzereibild abgekauft. Und wenn er gekonnt hätte, hätte er vielleicht sogar den ganzen Laden abgekauft. So groß war die Freude. Versteht ihr? So ist es, wenn Gott einen Menschen wiederfindet, der verloren war. So ist es, wenn ein Mensch wieder Teil seiner Familie wird. Die Familie Gottes. Da knallen im Himmel die Sektkorken und so freut sich Gott, wenn du zurückkommst zu ihm. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, ich will dir danken, dass du dich auf den Weg gemacht hast zu uns. Du willst unser Herz erreichen, du willst unser Leben erreichen. Und du möchtest, dass wir heimkommen zu dir. Dahin finden, wo du bist, Herr. Wo Menschen sind, die an dich glauben. Zurück in deine Familie und du unternimmst alles, um uns zu finden. Du hast deinen Sohn Jesus Christus geschickt und rufst uns zur Umkehr in deine Familie. Und ich bitte dich, wenn heute jetzt jemand hier ist, der dein Rufen hört, dann beweg sein Herz und sprich zu ihm und schenkst, dass er die Gemeinschaft mit dir erleben darf, auch nachher im Abendmahl. Ich danke dir dafür. Amen.
Jesus Christus spricht.